Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 12. August. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Die Hitze bleibt, das hat einen Einfluss auf die Gewässer und die Fische. In der Emme stößt die Fischrettung an die Grenzen, doch die Bevölkerung kann mithelfen. Und außerdem, weshalb nehmen Menschen mit Migrationsgeschichte seltener bei Mitwirkungsprozessen teil? Darum geht es im Talk mit zwei Vertretern der Integrationsbrücke Bern. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Das Bundesgericht befasst sich heute mit dem revidierten Berner Polizeigesetz. Sarah Heinzmann mit den Details.
Seit 2 Jahren ist das neue Gesetz in Kraft, aber von Anfang an sorgte dieses für Kritik. Die automatische Fahrzeugfahndung, Körperkameras und Videoüberwachung würden die Grundrechte einschränken. Mehrere linke Parteien und Menschenrechtsorganisationen haben deswegen Beschwerde eingereicht gegen das Gesetz. Über diese Beschwerden berät heute das Bundesgericht. Wenn das Bundesgericht eine oder mehrere Bestimmungen des Polizeigesetzes aufhebt, müsste die Kantonspolizei Bern die Praxis stoppen. Das berichtet das SRF Regionaljournal.
Das Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU gibt erneut zu reden, denn die ständerätliche Wirtschaftskommission will einen Kompromiss zum Lohnschutz aufweichen.
Es soll keinen zusätzlichen Kündigungsschutz für Personalvertretungen in Betrieben geben, das fordert die Kommission gestern. Die Gewerkschaften schlagen nun Alarm. Die Kommission habe das Lohnschutzpaket leichtfertig verworfen und Entscheide gefällt, die nicht nur den Lohnschutz, sondern auch die bilateralen 3 in Frage stellen, so etwa der Gewerkschaftsbund. Nun wird sich der Ständerat dem Paket annehmen. Er wird das voraussichtlich in der Herbstsession beraten.
Gestern Nachmittag wurde bei der rumänischen Botschaft Feuer gelegt.
Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Brand vorsätzlich entstanden. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Kantonspolizei Bern nun ZeugInnen.
Ins Ausland. Im Libanon wird die Todesstrafe abgeschafft.
Eine Mehrheit des Parlaments stimmte gestern der Abschaffung der Todesstrafe zu. Justizminister Adel Nassar bezeichnet laut der Deutschen Tagesschau die Entscheidung des Parlaments als historischen Schritt. Auch Menschenrechtsorganisationen begrüßen die Entscheidung. Seit 2004 galt im Libanon bereits ein inoffizielles Moratorium für Hinrichtungen. Gerichte verhängten seitdem zwar Dutzende Todesurteile, diese wurden später jedoch ausgesetzt oder in andere Strafen umgewandelt.
Nach Kolumbien, wo die Sucharbeiten nach dem verheerenden Erdbeben weitergehen.
4.000 Personen werden derzeit vermisst. Die Suche nach diesen Vermissten hätte oberste Priorität. Das betont der frisch vereidigte Präsident Kolumbiens, Abelardo de la Espriella. Gestern bebte im Westen Kolumbiens die Erde. Mit einer Stärke von 7,4 ist es das stärkste Beben im Land seit Jahrzehnten. Tausende Menschen wurden dadurch obdachlos, da ihre Häuser zerstört wurden. Über 250 Personen sind durch das Beben verstorben, das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.
Zum Schluss, heute ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.
Der Mond bedeckt am frühen Abend rund 90% der Sonne über der Schweiz. Das ist die stärkste partielle Finsternis seit 1999. Die Verdunklung beginnt fast überall um etwa 7:30. Sie erreicht ihr Maximum dann um Viertel nach acht. Der Sonnenuntergang um 8:40 beendet dann das Spektakel.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10:45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 15 Grad. Tagsüber wird es auch morgen wieder 32 Grad bei Sonnenschein, ebenso wie freitags. Am Freitagabend könnten einige Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken. Am Wochenende könnte es zu Gewittern und leichten Regenschauern kommen.
Rabe Info.
Bilder der Emme zeigen den Fluss an Stellen ausgetrocknet, eine Steinlandschaft, das Wasser fehlt. Besonders für die Fische ist das verheerend. Auch die Fischrettung stößt an ihre Grenzen. Redaktionskollegin Simon Keller hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Simon, wie ist denn derzeit die Situation für die Fische in der Emme?
Die Situation ist angespannt, denn die anhaltende Trockenheit und die Hitze verschärfen die Situation an der Emme weiter. Das Fischereiinspektorat des Kantons muss die Notabfischung deshalb auf das absolute Notwendige beschränken. Das hat es gestern mitgeteilt. Denn die Möglichkeiten, gerettete Fische in geeignete Gewässerabschnitte umzusiedeln, sind fast ausgeschöpft.
Weshalb sind diese Rettungsmöglichkeiten fast ausgeschöpft?
Grund sind die sinkenden Wasserstände. Diese sinken zum Teil schneller, als die Rettungseinsätze durchgeführt werden können. Auch die personellen Ressourcen stoßen an ihre Grenzen, so das Fischereiinspektorat.
Das klingt nach einer dramatischen Situation.
Ja, allerdings. Doch hier ist auch zu sagen, dass in den vergangenen Wochen Zehntausende Fische aus austrocknenden Gewässerabschnitten gerettet wurden. Das dank des Engagements der Fischervereine, der kantonalen Fischereiaufseher und der Mitarbeitenden des Fischereiinspektorats.
Du hast vorhin erwähnt, dass die Notabfischungen nun beschränkt werden müssen. Was kann denn noch getan werden?
Ja, genau, sie werden auf das absolute Notwendige beschränkt, wie Sie sagen. Die personellen Ressourcen würden fehlen, um alle Fische umzusetzen und die Gewässerabschnitte zu überwachen. Doch der Kanton erklärt auch, dass die Bevölkerung mithelfen kann.
Was kann denn die Bevölkerung tun?
Etwas ist der Schutz von Rückzugsorten für Fische. Während Hitzeperioden suchen viele Fischarten kühle und sauerstoffreiche Stellen im Gewässer auf, sprich Mündungen von Seitenbächen, Grundwasseraufstöße oder besonders tiefe Stellen. Doch jede Störung könnte ihre Überlebenschancen weiter verschlechtern. Störung bedeutet Stress. Informationstafeln vor Ort machen auf die Problematik aufmerksam und sie bitten die Badenden, die BötlerInnen und die HundehalterInnen, die Fische nicht zu stören. Auch in kritischen Situationen bei hohen Wassertemperaturen oder wenig Abfluss sollte das Fischen auf Salmoniden unterlassen werden. Und das Warten in betroffenen Fließgewässern sollte ebenfalls unterlassen werden. Wenn tote Fische in Fließgewässern entdeckt werden, sollte man dem Fischereiinspektorat oder der Polizei anrufen. Das Arbeiten an Gewässern sollte ebenfalls vermieden werden. Auch das Entnehmen von Wasser aus Fließgewässern sollte unterlassen werden.
Das ist ja jetzt aber vor allem eine Notlösung. Was hilft denn längerfristig?
Langfristig auf Dauer hilft gemäß dem Fischereiinspektorat des Kantons Bern nur die Renaturierung und der schonende Umgang mit den Lebensräumen von Fischen und Gewässerlebewesen.
Vielen Dank, Simon Keller, für die Informationen.
Rabe Info. Talk.
Wie soll ein Schulhaus neu gestaltet werden? Wie soll eine Begegnungszone im Quartier aussehen? Immer wieder laden Partizipationsverfahren die Bevölkerung ein, mitzuwirken und mitzubestimmen. Allerdings nehmen nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleich teil. Menschen mit Migrationsgeschichte fehlen zum Beispiel häufig. Woran das liegt, hat die Integrationsbrücke Bern mit dem Projekt Talking Stick herausgefunden. Fahad Hatschi ist Gründer der Integrationsbrücke Bern und Marco Stricker, der Präsident. Sie waren beide bei mir zu Gast im Studio für das Gespräch, das jetzt gleich folgt. Talking Stick ist ein Projekt, das untersucht, was es braucht, damit Menschen mit Migrationsgeschichte an lokalen Projekten teilnehmen können. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und dem Institut für soziokulturelle Entwicklung hat die Integrationsbrücke Bern als Trägerin des Projekts diese Untersuchung durchgeführt. Marco Stricker, Sie sind Präsident der Integrationsbrücke Bern und Initiator des Talking Sticks. Weshalb fanden Sie das Projekt rund um den Talking Stick so wichtig?
Ja, da sind zwei Dinge zusammengekommen. Einerseits haben wir mitbekommen, dass die Quartierorganisationen in der Stadt Bern, die ja zuständig sind für die lokale quartierbezogene oder stadtteilbezogene Mitwirkung in Bern, ein Projekt lanciert haben, um eine bessere Beteiligung von migrantischen Menschen, aber auch von Frauen und von jungen Menschen in ihren Quartiermitwirkungsprozessen zu ermöglichen. Sie haben da viel zu wenige von diesen Bevölkerungsgruppen. Das war die eine Erkenntnis quasi oder die eine das eine, was wir wahrgenommen haben. Und auf der anderen Seite haben wir wahrgenommen, dass die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen mit ihrem Citoyenneté-Programm genau solche Projekte unterstützt, die die Beteiligung von migrantischen Menschen in demokratischen Prozessen stärken will. Und das haben wir eins und eins zusammengezählt und daraus das Projekt Talking Stick entwickelt.
Könnten Sie kurz noch zwei, drei Worte zum Citoyenneté-Programm sagen?
Also die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen ist ja im Auftrag des Bundesrates unterwegs, um die Situation der migrantischen Bevölkerung in der Schweiz zu verbessern. Und eine Schiene, die sie da verfolgen, ist die, dass Partizipation bzw. Integration ja auch heißt Partizipation teilnehmen können, auch politisch teilnehmen können, was natürlich extrem stark eingeschränkt ist, weil ganz viele aus der migrantischen Bevölkerung keine politischen Rechte haben. Das ist ja, wie wir alle wissen, ein Viertel der Bevölkerung, was eigentlich eine Schande ist für eine Demokratie. Aber es gibt auf der lokalen Ebene eben schon Möglichkeiten, auch ohne politische Rechte sich einzubringen in lokalen Partizipationsformen, die ja überall auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen einen Boom haben. Aber eben leider meist auch ohne migrantische Personen.
Und weshalb diese Bevölkerungsgruppen fehlen, wollten Sie mit dem Projekt Talking Stick herausfinden. Fahad Hatschi, Sie leben seit 2015 in der Schweiz, genauer in Bern. Und 2017, also nur zwei Jahre später, haben Sie die Integrationsbrücke Bern als Beratungsstelle gegründet. Wie kam es dazu?
Ja, Sie haben richtig erwähnt. Ich, nach zwei Jahren nach meinem Ankunft in der Schweiz, war mir eigentlich möglich, so etwas auf die Beine zu stellen, weil ich hatte eigentlich großes Glück, dass ich von Basel nach Bern transferiert wurde nach meinem Ankunft in der Schweiz und dort bin ich in der Stadt Bern angekommen, in die ehemalige Feuerwehr Victoria. Und dort hatten wir eigentlich die Chance, dass ein riesiges Engagement von freiwilligen Einheimischen hier stattfand. Wir waren etwa 160 Personen aus etwa 9 unterschiedlichen Ländern und wir haben mehr als 170 Freiwillige, die sich engagiert haben in Kollektivunterkunft. Da hatten wir einfach die Kinogruppe, die Deutschgruppen, Tandems, Sportgruppen, alles Mögliche, was ideal ist für die Integration in der Schweiz. Also wir könnten uns nicht integrieren. Es war so wie ein empathischer Zwang, sich in der Schweiz zu integrieren. Das war nie mein Traum, am Anfang eine Beratungsstelle zu machen. Mein einziger Traum in der Schweiz im ersten Jahr zum Beispiel war wirklich einen Job zu haben, ein bisschen Geld zu verdienen und nach Hause zu schicken. Und Job meine ich hier nicht einen legalen, sondern wirklich an Schwarzarbeit. Und durch diesen Kontakt zu den Einheimischen habe ich gemerkt, dass die Schweiz viel mehr ist als nur ein bisschen einfach Geld zu verdienen, nach Hause zu schicken, dass man wirklich viel bewirken kann, viel machen kann. Gleichzeitig sind wir einfach zu fünft nach Bern gekommen. Wir sind zu zweit zu Victoria und drei sind in Konolfingen angekommen. Wir wurden nicht im gleichen Zentrum verteilt. Bei uns war alles vorhanden, alles Mögliche, was man sich für einen Lebensaufbau vorstellen kann und braucht. Meine Kollegen, die in Konolfingen waren, die hatten praktisch null Kontakt zu den Einheimischen. Die wussten schon nach ein Jahr, ich hatte einfach den Sprachniveau B2 und die waren eigentlich, die konnten mehr als guten Tag und Hallo nichts mehr.
Also genau. Sie sind eigentlich so ein Paradebeispiel von gelungener Integration, würden Sie das für sich so sagen?
Nein, ich bin eine Paradebeispiel Beispiel, wie unser System funktioniert, wie es eigentlich von Zufall abhängt, wer wie wo ankommt. Weil ich habe nur bis zur 9. Klasse studiert, also ich bin auch nicht ein Lernbegabter. Meine Kollegen haben alle drei, hatten eigentlich Uni-Abschlüsse. Aber weil wir einfach nicht die gleichen fairen Chancen hatten, war unseren Wegen komplett anders. Und darum fand ich sehr unfair, wieso je nachdem, wo man landet, was man für einen Ausweis hat und was man für einen Herkunftsstaat hat, dass die Möglichkeit entscheidet, wie mein Leben in der Schweiz aussieht. Und darum fand ich, okay, wenn man das in einem Zentrum eigentlich ermöglichen kann, weil da kann man auch überall das umsetzen. Denn wir haben in der Schweiz nicht das Problem, dass wir zu wenig Angebote haben, sondern es fehlt einfach die Verbindung. Jeder und jeder hat das Gefühl, ich kann mir ein Projekt machen, ich kann einen tollen, etwas Gutes für die Menschen machen. Aber wir reden zu wenig miteinander, wir reden alle immer einander vorbei. Und darum bin ich auf die Idee gekommen, Integrationsbrücke Bern, dass wir nicht einen neuen Angebot schaffen, sondern dass vorhandene Ressourcen optimal nutzen. Also von Menschen, die hier sind und Menschen, die neu dazukommen, das Optimale daraus zu machen, dass die Menschen, die in der Schweiz kommen, nicht erst bei einem bestimmten Sprachniveau oder einem Aufenthaltsstatus sich integrieren können, dass Integration bei uns kein Zufallprinzip ist, sondern ab dem ersten Tag in der Schweiz, dass alle Menschen Recht haben auf Informationen und sich einfach hier ein Leben aufzubauen.
Also die Integrationsbrücke Bern soll auch diese soziale Isolation durchbrechen, die, wenn man Pech hat, einen in der Schweiz erwartet.
Genau, das ist unser Motto. Integration darf nicht Zufall sein.
Und jetzt sind Sie mit Marco Stricker zusammen beteiligt bei diesem Projekt Talking Stick, die genau solche Momente eruieren will. Also Sie haben beide mit über 150 Menschen mit Migrationsgeschichte in 9 Sprachen und 7 Dialoggruppen gearbeitet. Und in einem Werkstattheft haben Sie dann diese Arbeit dokumentiert und auch die Erkenntnisse zusammengefasst. Ja, was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Untersuchung?
Darf ich vielleicht noch etwas vorausschicken, dass die Mobilisierung von 150 migrantischen Menschen, und zwar nicht nur Leute, die schon gut hier angekommen sind, sondern wirklich von Sans-Papier bis zu Secondos, war ein Riesen-Effort, der nur möglich war, weil Fahad Haji über ein unglaubliches Netzwerk verfügt, das er sich aufgebaut hat durch seine Peer-to-Peer-Beratungen mit anderen Leuten auch, die ein ganzes Beratungsteam bilden und in der Muttersprache andere Leute aus verschiedenen Herkunftsländern beraten. Nur dank dem und dem Vertrauen, das auf dieser Basis wächst, war es möglich, diese 150 Menschen zu mobilisieren. Das war ein Riesen-Effort und ich glaube, behaupten zu können, das wird Fahad nie sagen, weil er zu bescheiden ist, das macht sonst niemand, das gibt sonst in der Schweiz nirgends. Also das war die Basis des Projektes. Und die Ausgangsfrage waren eigentlich die, erstens wollten wir wissen von den Leuten, was habt ihr für Erfahrungen mit lokaler Mitwirkung? Weil wir gehen davon aus, dass alle Menschen auf dieser Welt in Dörfern, in Quartieren Formen der Mitwirkung kennen. Und zwar je weniger der Staat präsent ist und je mehr die Leute darauf angewiesen sind, sich selbst zu organisieren, desto mehr gibt es Aushandlungsprozesse überall. Das war unsere Einstiegsfrage. Wir wollten auch nicht als die Besserwisser, Schweizer, Demokratie, Weltmeister auftreten, sondern wirklich fragen, was bringt ihr mit? Und das war eine sehr interessante Einstiegsfrage.
Was kam bei dieser Frage heraus?
Also bei aller Heterogenität, eben das waren 9 Sprachen, 7 Gruppen, innerhalb der Gruppen war es sehr heterogen, zwischen den Gruppen war es heterogen, aber ein paar Dinge sind mir zumindest sehr ins Auge gefallen. Das eine ist das, dass viele Leute eine große Lust auf demokratische Prozesse haben. Viele kommen aus Ländern, aus autoritär regierten Ländern oder aus Diktaturen und verbinden eigentlich mit der Schweiz ein Bild von Demokratie und Mitbestimmung. Und die kommen mit einer riesen Lust an Demokratie eigentlich hier an, sehen sich dann aber konfrontiert mit einer Realität, wo sie überhaupt nichts zu sagen haben, über sie verfügt wird, administrativ über sie verfügt wird, ewig lange Wartefristen da und dort und überall. Und das ist ein Riesenpotenzial, das die Schweiz vergibt, weil da wäre viel Lust an Demokratie da. Und nicht nur Lust, ganz viele Leute haben ganz viel Erfahrung mit Aushandlungsprozessen. Sie sind auch ganz vital darauf angewiesen. Ich will das nicht idealisieren. Es waren nicht immer nur positive Schilderungen. Häufig sind es die alten Männer, die bestimmen, und man muss immer gucken, wie man sich arrangieren kann. Aber Fähigkeiten zur Aushandlung bringen also alle mit. Nicht nur aus ihren Herkunftsgesellschaften, sondern auch auf dem Fluchtweg. Und diese Qualität, die braucht es eigentlich in einer Demokratie. Und auch das vergibt die Schweiz über weite Strecken, indem man das überhaupt nicht wahrnimmt und nicht nutzt.
Also bei Partizipationsverfahren dürfen ja alle mitwirken.
Also alle, die Deutsch können, können mitmachen. Das ist der entscheidende Punkt. Man tut gerne einfach so gegen außen zeigen, ja, alle, ausnahmlos, auch Ausländer, auch die keinen Schweizer Pass haben, das liest man überall, all diesen Mechanismen. Aber ja, nur wenn diejenigen, die sich gut vernetzt sind, die davon hören und die auch gut Deutsch reden, die eigentlich auch nach diesem runden Tisch mitreden und mithalten und mitverstehen können.
Also der Ausschluss passiert, weil die Information gar nicht erst an die Leute gelangt.
Genau, weil ich kann jetzt auch jetzt im Radio weiterhin stur Kurdisch und Arabisch reden. Und egal wie wichtig meine Botschaft ist, da wird ja nichts bringen, weil niemand mich versteht.
Ja, es gibt einen riesen Gap zwischen Theorie und Praxis. Eben in der Praxis funktioniert es nicht. Und die Gründe dafür sind auch vielfältig. Ein Grund ist ganz sicher auch der, dass die Lebensrealität von vielen migrantischen Menschen einfach sehr anstrengend ist und keinen Platz lässt, an solchen Veranstaltungen mitzumachen. Ja. Das haben wir versucht aufzufangen dadurch, dass wir eine Aufwandsentschädigung geboten haben. Das ist etwas, was überall ein bisschen Diskussion auslöst. Ist das okay, dass die einen quasi bezahlt werden, wenn sie mitmachen einer Partizipationsveranstaltung und andere nicht? Tatsache ist, wenn man das nicht macht, wird es ganz schwierig, Leute in prekären Lebenssituationen abzuholen. Weil sie haben weder die Zeit noch die Ressourcen, sich für sowas zu engagieren, wenn das nicht ein Geben und Nehmen ist, das einigermaßen stimmig ist.
Es ist ja das gleiche Prinzip, weshalb wir auch überhaupt die Integrationsbrücke gegründet haben. Auch die Menschen mit Migrationshintergrund bringen extrem viel Kapital mit. Und dort geht es darum, dass man einfach das optimal auch nutzen kann. Und unsere Rolle war bei diesem Projekt eigentlich wirklich nur Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Also nicht die Menschen belehren, wie die Demokratie funktioniert und wie es die Schweiz sich wünscht und was in der Schweiz gibt, sondern wirklich ihnen die Möglichkeit geben, die Rahmenbedingungen zu machen, sowohl das Finanzielle, aber auch zum Beispiel Menschen, die alleinerziehende Mütter und Vater, dass sie eigentlich auch die Kinderbetreuung anbieten, Mobilität zum Beispiel. Es ist immer ein Thema für Menschen, dass sie nicht immer hin und her reisen können. Menschen mit Behinderungen, dass sie auch teilnehmen können. Also unsere Rolle war wirklich, alles abzubauen, was die Menschen daran hindert. Weil wir sind alle überzeugt, es liegt nicht an Willen, sondern es liegt oft an die Möglichkeit. Und da war unsere Rolle wirklich, die Brücke dort zu sein, weil die Menschen wollen ja mitreden. Also nicht, dass sie faul sind, wie man oft hört, oder nicht wollen, sondern eigentlich, es fehlt an Möglichkeiten. Und wenn man die abbaut, da sind wir alle sehr schnell gleichgestellt.
Nun gibt es diese Erkenntnisse. Wie geht es denn weiter? Gibt es jetzt Partizipationsprojekte, wo diese Erkenntnisse direkt angewendet werden?
Der theoretische Ziel vom Projekt war das Werkstattbuch, das wir jetzt eigentlich fertig haben. Aber schon im Laufe des Projekts haben wir gemerkt, ja, auch mit den Kontakten mit den Menschen, dass eigentlich nicht der Ziel ist von denen, auch von uns nicht, nur einfach ein Papier eigentlich die Gemeinde, die Stadt oder was auch immer, auch die Organisation in Hand legen, sondern dass Partizipation und Teilhabe etwas Lebendiges ist. Und er braucht eine lebendige eigentlich Resultate, damit sie eigentlich umgesetzt werden. Und darum haben wir auch die Folgeprojekte Raum für Teilhabe und das Projekt Botschafter. Eigentlich im Großen geht es in beiden, dass wir nicht nur einfach Papiere in die Hand drücken, sondern dass die migrantischen Communities selber quasi im Kontakt mit der Stadt, mit den verschiedenen Organisationen und Akteuren ihre Stimme erheben. Wir wollen, dass das einfach weiterhin auch die über 150 Personen weiterhin mit uns arbeiten, dass sie selber eigentlich zu den Akteuren gehen und sagen, was sie dazu meinen. aber das ist einen großen finanziellen Akt, der wir zur Zeit bis zu dem Interview noch nicht auf einem guten Boden sind. Ja.
Bei uns ist auch die Erkenntnis gewachsen, dass gewisse Partizipationsvorhaben beim besten Willen, dass die Leute mitbringen, einfach auch überfordert sind, damit alle möglichen Zielgruppen abzuholen. Da darf man durchaus auch den Mut haben, eine intermediäre Instanz einzuschalten. Also irgendwelche Vereine oder Leute, die eine gute Beziehung haben in migrantische Communities, damit man die Brücke schlagen kann zu den Leuten, die man abholen möchte.
Genau, als Beispiel dafür Menschen, die eigentlich im Elternrat in Schulen eigentlich sich engagieren möchten, aber einfach scheitert ganz einfach an dem Beispiel, also was mache ich mit meinem Kind, wenn ich einfach zu diesen Sitzungen, die oft nur am Abend stattfinden und genau an diesen Zeitpunkten, wenn du kein soziales Netzwerk hier hast und dir einfach keine Betreuung leisten kann, dann ist weg vom Tisch und darum braucht es eigentlich ein Umdenken.
Die soziale Isolation durchbrechen heißt auch aktiv Bedürfnisse, Meinungen, Ideen abholen bei den Communities selber.
Genau, weil das hat auch bei uns auch bei der Rekrutierungsprozess gezeigt. Einfach alleine schöne Kampagnen, Social-Media-Kampagnen zu machen, auch mehrsprachig, bringt nicht viel. Da muss man wirklich zu Menschen hin. Ich bin oft zu ihnen nach Hause, in Begegnungsorten. Wir haben zusammen Kaffee getrunken, Tee getrunken oder sogar auch Garten gespielt. Und während dem Spiel konnte ich in ihrer Lebensrealität konnte ich ihnen von diesem Projekt überzeugen und davon erzählen, was da eigentlich anders ist und weshalb sie doch mitmachen können und dürfen. Und da hat es uns eigentlich gelungen. Also.
Aber eben, wie schon gesagt, das war nur möglich dank Farhad Hadji und seiner langjährigen Beziehungsarbeit auch. Also das ist der Peer-to-Peer-Ansatz, der das ermöglicht.
Aber da draußen, da würde ich schon widersprechen. Ja. Oft höre ich das ja als Vorzeigebeispiel. Oder da draußen gibt es wirklich Tausende wie ich, die eigentlich nur auf ihren Chancen warten. Weil eigentlich, wenn ich diese Freiheit und Rückendeckung von der Integrationsbrücke, also in Form vom Vorstand, nicht hätte, bei bestem Willen könnte ich das nicht realisieren.
Und ohne Unterstützung von Stiftungen gäbe es überhaupt gar nichts.
Genau.
Ja, vielen Dank, Farhad Hadji und Marco Stricker, für den Besuch bei Radio Rabe.
Danke euch.
Danke.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 12. August. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen und macht's gut. Hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.